Ja, Lapa, geliebte Brüder und Schwestern im Geiste, herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefungssession. Wie die Freunde sich erinnern, wir vertiefen nach wie vor das gesegnete Tablett Tarasat aus der Feder von seiner Heiligkeit Baha'u'llah und haben letztes Mal den dritten Lehrsatz, das dritte Taras und den zweiten Taras zuvor dann zum Gegenstand unserer Betrachtung gemacht und werden dann heute mit dem vierten Taras weitermachen.
Das vierte Taras betrifft die Vertrauenswürdigkeit. Wahrlich, sie ist die Pforte zur Sicherheit für alle Erdenbewohner und ein Zeichen der Herrlichkeit von Seiten des Allbarmherzigen. Wer daran teilhat, besitzt in der Tat die Schätze des Wohlstandes und des Glücks. Vertrauenswürdigkeit ist das weite, breite Tor zur Ruhe und Sicherheit des Volkes. In Wahrheit ist ohne sie heute wie eh und je nichts von Bestand. Alle Bereiche der Macht, Größe und Wohlfahrt leuchten in ihrem Licht. Vor kurzem hat die Feder des Höchsten diese erhabenen Worte offenbart. Wir wollen dir nun von der Vertrauenswürdigkeit und von der Stelle künden, die sie vor Gott, deinem Herrn, dem Herrn des mächtigen Thrones, einnimmt. Eines Tages begaben wir uns auf unsere grüne Insel. Als wir sie betraten, sahen wir fließende Bäche und Bäume in voller Pracht, zwischen denen das Sonnenlicht spielte. Unser Gesicht nach rechts wendend, sahen wir, was die Feder nicht zu beschreiben vermag. Sie kann nicht kundtun, was das Auge des Herrn der Menschheit an diesem heiligsten, hehrsten, gesegnetsten, erhabensten Orte wahrnahm. Wir wandten uns darauf zur Linken. Dort sahen wir eine der schönen, des erhabensten Paradieses auf einer Säule reinen Lichts stehen und mit lauter Stimme rufen: O ihr Bewohner der Erde und des Himmels, schauet meine Schönheit, meine Strahlung, meine Offenbarung, meinen Glanz. Bei Gott, dem Wahren, ich bin die Vertrauenswürdigkeit, ihre Offenbarung und ihre Schönheit. Ich will jeden belohnen, der sich an mich hält, meinen Rang und meine Stufe erkennt und sich fest an meinen Saum klammert. Ich bin der edelste Schmuck für das Volk Bahas, die Robe des Ruhmes für alle im Reiche der Schöpfung. Ich bin das erhabenste Werkzeug für die Wohlfahrt der Welt, der Horizont der Sicherheit für alle Wesen. So haben wir dir niedergesandt, was die Menschen dem Herrn der Schöpfung nahebringen wird. O Volk Bahas, Vertrauenswürdigkeit ist wahrlich das beste Gewand für eure Tempel und die ruhmreichste Krone für eure Häupter. Haltet euch fest an sie auf Befehl dessen, der der Gebieter, der Allunterrichtete ist.
Ja, geschätzte Freunde, na, zunächst einmal vielen Dank für die schöne Rezitierung von diesem Lehrsatz. Wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, das Tablett Tarasat heißt ja so, weil es ja sozusagen um die Schmuckstücke geht, die das Wesen des Menschen kleiden sollen. Ja, also es geht um sozusagen Dinge, die halt Prunk für die Seele des Menschen sind. Dinge, die das Bewusstsein eben schmücken sollen und dementsprechend ja den Charakter des Menschen beseelen. Das heißt, im Endeffekt haben wir in den ersten Und Taras ja gehört, dass der Mensch aufgerufen ist, an geistiger Mündigkeit Anteil zu nehmen und dass das gekoppelt ist bei seiner Heiligkeit Baha'u'llah, dass er eben auch seinen irdischen Pflichten nachgeht und ein Leben führt, in dem er an Wohlstand Anteil nimmt, wobei das nicht definiert wird, wie viel und wie wenig und so. Also es ist zunächst einmal eine Absage an Kommunismus oder dergleichen. Das ist eine Absage an die Verteufelung von materiellem Gut. Aber zunächst einmal geht es auch darum, dass ein erfülltes Leben nicht an ein bestimmtes Maß von materiellem Reichtum auch gebunden ist, sondern es eigentlich mehr um den Nutzen geht, den daraus andere Menschen durch dich ziehen dürfen. Ja, das heißt also, du hast die Pflicht, ein geistig mündiges Leben zu führen, und das bedeutet, dass du ein ertragreiches Leben führst, bedeutet, dass andere von den Qualitäten, die dein Wesen ausmachen, Nutzen ziehen, und das natürlich führt dich in diesem Leben dann unter Umständen auch zu einem Wohlstand, von dem dann andere einen Anteil gewinnen dürfen. Ja. Und wir wissen ja, das ist ein Thema für sich, aber nächstes dazu natürlich Baha'u'llah auch Gesetze und Gebote erlassen hat, die sozusagen auch die Kulmination von materiellem Gewinn ja nicht dann sozusagen in der Hand von Einzelnen in der Gesellschaft konzentrieren sollen, sondern auch da die Idee, dass eben das, was das Individuum für sich aneignet, auch irgendwie verpflichtend in den in den Gesellschaftsfluss gehen muss, ja. So zum Beispiel das Erbrecht hat diese Idee, das Spenden ist solch eine Idee, das Hurerola hat diese Nuance und so weiter und so fort und viele andere natürlich ethische Grundsätze. Aber worum es da wichtig ist, ist, dass der Einzelne dann seine geistige Mündigkeit erlangen soll und die erlangt er durch die Zuwendung zur Manifestation und dann folge ich die Befolgung seiner irdischen Pflichten, ja. Dann ging es in, Entschuldigung, dass wir das jetzt nochmal alles wiederholen, aber das ist, damit wir diese Lehrsätze auch alle auf meinem roten Faden lesen, ja. Der zweite Taras ging ja dann um die Liebe zur Menschheit insgesamt. Baha'u'llah schließt also keine Ideologie davon aus, dass jeder Mensch die Gewähr für Liebe und Zuneigung von uns erfahren soll, egal welche Glaubensrichtung, welche Weltanschauung er hat. Und wir haben die Pflicht, den Menschen darzulegen, was der Sprecher auf dem Berge Sinai offenbart hat. Ein Verweis auf Baha'u'llahs Kommen als der Erscheinung der Göttlichkeit des Urwillens. Und mit dieser großen Gnade, die dir zuteil wird, hast du die Verantwortung, anderen ein Wegweiser zur Erfüllung vom Sinn ihres Lebens zu sein, ja? Und das ist auch der höchste Ausdruck von Liebe zu den Mitmenschen. Und Baha'u'llah definiert dann auch weiter, was diese Liebe ausmacht. Das ist eine Bedingungslosigkeit im Umgang und in der Interaktion mit anderen Menschen und dergleichen, ja. Und dann haben wir beim dritten Lehrsatz gehört, dass es um die Entfaltung eines guten Charakters geht. Das sei das beste Gewand für den Menschen. Und dass der gute Charakter ein Weg ist, die Menschen auf den geraden Pfad zu leiten und zur großen Verkündigung zu führen. Also auch hier wieder geht es um etwas, was individuell als normative Vorgabe dargelegt wird. Also du, damit du den Sinn deines Lebens erfüllst, musst die beste Version deiner selbst werden. Und das funktioniert nur, indem du an der Veredelung deines Charakters arbeitest. Veredelung deines Charakters zu arbeiten bedeutet nichts anderes, als Gott zu schauen und in der Gegenwart Gottes zu sein, weil Gott kennst du durch die Summe der Eigenschaften, die du ihm zuschreibst. Und diese Eigenschaften in der Summe, wenn du dir die zeigen machen kannst, bedeutet einen guten Charakter zu haben. Diesen guten Charakter kannst du indes nur entwickeln, wenn du ihn in der Interaktion mit anderen zum Ausdruck bringst. Das heißt also, die Logik vom ersten bis zum dritten Lehrsatz ist ganz klar. Es geht also um diesen zweifach moralischen Wandel, der ja dann auch nicht irgendwie in der Baha'i-Philosophie dann irgendwie aufkommt, sondern tatsächlich schon auf den Schriften Baha'u'llahs und auf den Aussagen von ihm in seinen Schriften auch fußt und basiert. Und manchmal direkter, manchmal indirekter. Hier an dieser Stelle in Lo et Hadasat geht es also darum, dass du dir diese Schmuckstücke aneignen musst, damit die Gesellschaft daraus Nutzen zieht. Und deswegen sind auch diese Tadasat so offenbart, dass sie sowohl gelesen werden können im Lichte der individuellen Verfeinerung und Selbstoptimierung, als auch im Lichte dessen, wie die Gesellschaft davon Nutzen ziehen würde. Baha'u'llah offenbart mit Absicht jeden Tadas mit dieser Ambivalenz. Es geht also um den Einzelnen, es geht um den Gesellschaftskörper. Es ging um den guten Charakter eines einzelnen Menschen, spricht aber plötzlich über die Wohlfahrt der Gesellschaft. Es ging darum, dass du sozusagen Liebe zur ganzen Menschheit haben sollst, aber dann, dass das deine Pflicht ist, weil du den Sprecher am Berge Sinai erkannt hast und so. Das sind solche Dinge. Oder zum Beispiel die geistige Reife des Menschen. Du sollst die Manifestation für dieses Zeitalter erkennen. Das ist der Sinne deiner Existenz. Aber dann musst du Wohlstand innehaben durch also ertragreich produktives Leben für andere. Und andere müssen davon Nutzen ziehen dürfen. Und jetzt hier im vierten Taras geht es wieder um eine individuelle, Entschuldigung jetzt für die lange Ausführung, das diente nur der Zusammenfassung von all dem, was wir bisher besprochen haben, für auch die Freunde, die jetzt ein paar Wochen noch nicht mehr da waren. Also im vierten Taras geht es also auch um eine individuelle Eigenschaft, die tatsächlich für das Wesen des Einzelnen sehr wichtig ist, damit er ein geheiligtes und reines Leben führen kann. Aber Baha'u'llah setzt diese Eigenschaft direkt wieder in den Kontext vom Allgemeinwohl. Und hier ist die Rede also von der Vertrauenswürdigkeit, ja, welche den Schutz der Welt und der Glieder der Gesellschaft erhält und gewährleistet. Weshalb also auch seine Heiligkeit Baha'u'llah hier die Vertrauenswürdigkeit als die Pforte zur Sicherheit für alle Erdenbewohner, als der edelste Schmuck für das Volk Bahas und als die Robe des Ruhmes für alle im Reiche der Schöpfung, als das erhabenste Werkzeug für die Wohlfahrt der Welt, als das beste Gewand und die ruhmreichste Krone bezeichnet, ja? Also, es geht hier tatsächlich wieder um die Veredelung des einzelnen Menschen und seiner Gesinnung. Die wird direkt in den Kontext zum allgemeinen Wohl gestellt. Wir müssen an dieser Stelle wieder einmal betonen, dass diese starke Hervorhebung von diesen, von den zweifachen, von diesen, von der zweifach moralischen Pflicht des Einzelnen und seiner Wandlung und der Transformation der Gesellschaft so mit diesem Charakter einzigartig ist im Schrifttum der Bahá'í-Religion und so natürlich in den früheren Religionen dann vielleicht mal angedeutet worden ist, aber in der Deutlichkeit so nie dargelegt werden konnte, weil einfach auch die Welt kein Fassungsvermögen für Einheit der Menschheit, Transformation des gesamten Gesellschaftskörpers und so weiter innehatte, ja. Ja, also das heißt im Endeffekt, die dabei offenbarte Passage hier, in der die Vertrauenswürdigkeit in Gestalt an einer lichternden Himmelsdienerin beschrieben wird, das ist eine sehr enigmatische Stelle in den Schriften Baha'u'llahs. Ihr habt es ja gerade gelesen, dass wie Baha'u'llah die Vertrauenswürdigkeit als eine Himmelsdienerin bezeichnet, eine sehr abstrakte, mystische Umschreibung. Das enthüllt und birgt zugleich also vielfältige Mysterien. Zum einen legt seine Heiligkeit Baha'u'llah durch dieses mystische Szenario dar, dass es sich bei den im Koran erwähnten Jungfrauen, ja, diesen sogenannten Huri, die dem Gläubigen als Lohn im Paradies zukommen, wenn er sozusagen ein gottgefälliges Leben geführt hat oder dergleichen, dass es sich in Wahrheit um geistige Vollkommenheit und Eigenschaften handelt, an denen die Seele Anteil gewinnt. Diese himmlischen Jungfrauen sind keine Entitäten, das sind keine Frauen, die halt einfach nichts anderes zu tun haben in ihrem existenziellen Sinn, als einfach nur einem Mann, der plötzlich Moslem geworden ist, aufzuwarten, ja, in der Ewigkeit. Darum geht es nicht. Offensichtlich geht es um etwas Tieferes und das bedeutet, dass das eigentlich Eigenschaften sind, dass das Anteilnahme ist an Geheimnissen, die der Verstand hier in Raum und Zeit A nicht verstehen kann. B ist es die Anteilnahme an Vollkommenheit, die laut A ja ohnehin ein Konzept ist, die der Verstand nicht verstehen kann. Ja, wir können hier über Vollkommenheit sprechen und sie versuchen für uns greifbar zu machen. Ihr wahres Fassungsvermögen bleibt jenseits unserer Vorstellungskraft in einer Welt, in der wir eben durch die Diversität in Raum und Zeit eben nur in relativen Maßen denken können. Und an dieser Vollkommenheit Anteil zu nehmen in einem größeren Maße ist also der Lohn für den wahren Gläubigen, ja? Man muss an dieser Stelle auch sagen, also das meine ich jetzt wirklich als eine, wie sagt man, manchmal machen wir doch so religionssozialkritische Kritik, üben wir manchmal aus, wenn wir halt auch natürlich Aufklärungsarbeit geleistet bekommen durch die Bahai-Schriften, da muss man sich Folgendes vorstellen. Wenn die Idee wirklich wäre, dass da literarisch, also buchstäblich, Jungfrauen einem Gläubigen oder dergleichen hier dazu teil wären, dann muss man das wirklich also auch mit Scham erfüllt nochmal reflektieren. Das soll die Sphäre sein, in der die Propheten sind, in der die Heiligen sind und dergleichen. Wenn ein Mensch dann mit seinem Sinn bei 72 Jungfrauen sein sollte, verharren sollte, dann hat er sowieso nie verstanden, um was es bei Religion geht, ja? In der Gegenwart der Heiligen, der Gefährten, der Propheten und dergleichen, welchen Wert könnte da buchstäblich 72 Jungfrauen haben, ja? Da wären sogar 72.000 nicht genug, ja? Aber ich meine, im Endeffekt geht es darum, dass es also die Anteilnahme ist an geistiger Vollkommenheit, die Anteilnahme an geistigen Mysterien. Es ist die Anteilnahme an Eigenschaften, die wir Gott zuschreiben, ja? Zum anderen beginnt natürlich die Schilderung dieses himmlischen Schauspiels mit der Darlegung von zweier Seiten. Ihr habt das ja gesehen, dass seine Heiligkeit Baha'u'llah sagt, auf einer Seite eine Sache wahrgenommen, auf der anderen Seite dann halt eben diese himmlische Maid, sozusagen eine Huriyya Elahi, also eine sozusagen himmlische Jungfrau, die sozusagen die Verkörperung der Vertrauenswürdigkeit sein soll. Was, wie gesagt, ein Paradebeispiel dafür ist, dass eigentlich alle Eigenschaften, die Wahrhaftigkeit, die Weisheit, das Wissen, Vertrauen, Vergebung, das alles sind diese Schönheiten des Himmelsreiches. Das sind diese Jungfrauen, das sind die sozusagen diese Himmelsdienerinnen, die dann sozusagen im Paradies verweilen, ja. Aber hier nochmal um die Schilderung dieser zwei Seiten. Das ist nämlich sehr, sehr spannend und ich glaube auch eine sehr, 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 sehr mystifizierte Stelle, die halt, also eine sehr mystische Stelle, sehr abstrakt und über die wir uns vielleicht selten auch bisher mal in der Vertiefung mal so Gedanken gemacht haben gemeinsam, innerhalb der Bahai-Gemeinde. Aber eine sehr spannende Stelle. Diese Darlegung der zwei Seiten, mit denen sich der Blick seiner Heiligkeit also zuwandte und die im Grunde dann als die zwei Dimensionen von Kenntnis und Wahrheit begriffen werden müssen. Einmal die Ebene der Wahrheit, die dem menschlichen Begreifen in diesem Zeitalter zugänglich ist und die darum von seiner Heiligkeit Baha'u'llah in Symbolsprache geschildert wird, also durch die himmlische Jungfrau, sowie eben die Ebene der Wahrheit, die in jener Passage als die rechte Seite beschrieben wird und die für den Menschenverstand in diesem Zeitalter unzugänglich und unbegreiflich bleibt. Also im Endeffekt tut hier seine Heiligkeit Baha'u'llah folgendes Konzept einfach nur darlegen, ein philosophisches Konzept, dass es Wahrheiten gibt, die in Raum und Zeit begriffen werden können und wir sind selber schuld, wenn wir uns dessen berauben, diese Wahrheiten begreifen zu wollen und dann, dass es tatsächlich eine Ebene gibt, zu der der menschliche Verstand nicht reicht, weil er im Endeffekt eben nur, wie bei Kants Kritik von der reinen Vernunft dargelegt, aber insgesamt auch, ich meine, bei Platon gibt es das schon, bei Descartes gibt es das schon von Abdul-Bahá, meisterhaft dargelegt, weil es einfach eine Ebene gibt, die eben jenseits von den Bedingungen von Raum und Zeit steht und dementsprechend also von dem menschlichen Verstand nicht erfasst werden kann. Und dementsprechend hier Baha'u'llah die Schnittstelle dieser beiden Dimensionen betont, es gibt eine Sphäre, die versteht nur er und die kann er für menschliche Sprache nicht darlegen. Und dann gibt es eben diese Sphäre, die er dann doch, die für uns unvorstellbar bleiben könnte, weil wir einfach unvollkommen sind, aber er macht sie uns greifbar und sagt, du kannst es verstehen und an dieser Ebene Anteil nehmen, wenn du an deiner eigenen Selbstoptimierung bemüht bist zu arbeiten, ja? Und also eigentlich im Endeffekt wird dann eben dieses Paradoxon von Wahrheitserkenntnis dargelegt, ja. Und so wäre der Menschheit auch in dieser größten verheißenen Sendung nur ein vorbestimmtes Maß offenbart worden, zu dem das Verstehen des Menschen reichen soll und alles andere, was dann eben für diese rechte Seite dann steht, das entzieht sich der Wahrnehmung des Menschen. Deswegen sagt seine Heiligkeit Baha'u'llah, dass es eben nicht dargelegt werden kann. Aber in dem, was hier seine Heiligkeit Baha'u'llah sagt, gibt er uns ja trotzdem eine Lehre. Er erklärt uns ja das, was ich versuche, hier gerade mit brüchigen menschlichen Worten wiederzugeben. Dass es diese zwei Ebenen von der Wahrnehmung von Wahrheit gibt, ja? Eine, zu der keine Wahrnehmung reicht, obwohl du sie wahrnehmen wollen würdest. Und zu einer, zu der du in der Wahrnehmung fähig bist, zu einem relativen Anteil und dich bemühen musst, ja? Weitere Wahrheiten und Wirklichkeiten der Geisteswelt werden dergestalt in den darauffolgenden Offenbarungen oder Zeitaltern eröffnet werden oder sind einfach schlichtweg Kategorien, die über Bedingungen des Denkens hinausreichen und dann halt eben nur Dinge sind, die vielleicht die Seele ohne die Bindung an den menschlichen Körper begreifen kann. Ja, auch das zu verstehen ist ja auch schon eine Lehre, ist ja auch schon ein Konzept in sich. Ja, und zugleich könnten diese beiden Seiten in diesem Szenarium Lohe Tadasat aus der Perspektive von seiner Heiligkeit Baha'u'llah, wie er selbst enthüllt, sagen oder beziehungsweise darstellen, dass es hier um die zwei Wirklichkeiten der Manifestation Gottes geht, sowie für die damit zusammenhängenden Welten Gottes, die sich auf ihrer existenziellen Ebene in Abstufungen unterscheiden. So könnte die rechte Seite, die von der Feder nicht beschrieben werden kann, für die Stufe der Göttlichkeit Baha'u'llahs stehen, also die Ebene, die auch Hossein Ali Nuri als Avatar für diese Göttlichkeit dir nicht schildern kann, dir nicht darbringen kann, durch seine Biografie dir nicht näher bringen kann, ja? Das ist diese Ebene, die Göttlichkeit der Manifestation, die verstehst du nicht und dergleichen. Und dann halt eben, also du verstehst sie teleologisch nicht. Entschuldigung, nicht theologisch, teleologisch. Das heißt, eine Stufenordnung vom Mineral bis Mensch ist dann halt eine Grenze erreicht, die nicht zu überschreiten ist, wie halt das Mineral eben auch nicht die Pflanze, nicht Anteil nimmt an der Pflanze, Pflanze nicht am Menschen und so weiter, ja? Das ist diese eine Ebene der Wirklichkeit des Urwillens. Es ist also die Stufe der Göttlichkeit, die der Welt der absoluten Wesenheit Gottes entspricht und für den Menschen unbegreiflich bleibt, während die Wirklichkeit der linken Seite dem Menschen in Symbolsprache das Reich der Namen und Eigenschaften erschließt, dass die Schöpfung bestimmt ist, wiederzuspiegeln. Baha'u'llah spricht also von der linken Seite und sagt, dass diese himmlische Dienerin die Vertrauenswürdigkeit ist. Ja. Interessant ist ja, dass diese Ebene der Manifestation, ihre Stufe der Dienstbarkeit, die ist, die uns ja einen Zugang zu uns selbst weisen soll. Durch was? Durch die Offenbarung und die Erschließung von Namen und Eigenschaften. Und Namen und Eigenschaften sind nicht der Manifestation zu eigen, sondern sind Eigenschaften, die wir berufen sind, an ihnen Anteil zu nehmen. Die Manifestation ist der Urheber vom Reiche der Namen und Eigenschaften. Zum Beispiel, habe ich schon oft gesagt, Unterschied von Abdu'l-Bahá und Baha'u'llah ist, Abdu'l-Bahá ist der, um den das Reich der Namen und Eigenschaften kreist. Aber Baha'u'llah ist die Ursache für das Reich der Namen und Eigenschaften. Das ist ein gewaltiger Unterschied, ja? Verstehen wir das? Ja, das heißt also im Endeffekt, die linke Seite ist also die Ebene der Eigenschaften im Königreich der Namen und Eigenschaften und dazu sollen wir ja auch Anteil nehmen und deswegen sagt der Baha'u'llah, Taras Nummer 4 übrigens ist Vertrauenswürdigkeit und du sollst an ihr Anteil nehmen. Aber die andere Seite, die dann Baha'u'llah beschreibt, als er auf dieser grünen Insel ist, also beziehungsweise, wenn er schreibt ja, dass er in diesem Garten Reswan ist, in Akka. Und es geht nicht um den Garten Reswan hier in Bagdad, sondern ist der Garten Reswan in Akka. Ja, reden wir auch gleich drüber. Da ist also eine Seite, da gewahrt seine Heiligkeit Baha'u'llah etwas, was er nicht beschreiben kann. Und das ist seine wahre Stufe als in der Göttlichkeit des Urwillens stehend, ja. Die grüne Insel auf Arabisch Jazirai Khazra, die dabei als Ort des Geschehens genannt wird, bezieht sich einerseits also auf die Lokalität des in Akka befindlichen Garten Reswans, nicht zu verwechseln mit dem Garten Reswan in Bagdad, ist aber darüber hinaus als Titel nach schiitischer Überlieferung Umars der Aufenthaltsort sowie die Sphäre der Präsenz des Verheißenen. Laut der schiitischen Überlieferung sagte man, dass der Messias in Jazirai Khazra ist. Also der Ra'im ist in diesem Brunnen und dann in so einer. Jetzt sind zwei Dimensionen namens Jabul Sa und Jabul Ra, aber der Messias, der darauf folgend kommen soll, also häufig in der schiitischen Tradition mit Christus gleichgesetzt, er ist auf der grünen Au, in der grünen Insel. Ist eine Umschreibung von einem paradiesesgleichen Zustand, der mit grün dargestellt wird. Übrigens, die Farbe des Islam ist ja auch grün zum Beispiel, ja. Weil die Farbe grün sozusagen das Paradies repräsentieren soll, ja. Also das, was sozusagen der Endsieg für die Gläubigen ist oder dergleichen am jüngsten Tag. Seine Heiligkeit Bahá'u'lláh, der Bab, hat ja mit Absicht so oft mit dem Farbmotiv grün gespielt, ja. Ihr kennt natürlich auch das Gewand von seiner Heiligkeit, wenn ihr Pilgerreise machen sollt nach Haifa. Man sieht ja abwechselnd, sieht man, glaube ich, immer mal je nach Phase eines der Gewänder. Es gibt ein sehr zierliches, schönes Gewand von seiner Heiligkeit, im Bab, im sehr, 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 sehr deutlichen, leuchtenden Grün. Eins etwas dunkelgrüner. Im Endeffekt, also auch in den Schriften, häufig mit Farben generell wird gespielt in den Schriften, aber mit Grün explizit im Hinblick auf den Bab. Das ist, weil er die Realisierung und die Verwirklichung von dem Paradiesesversprechen des Islam ist und gleichzeitig, weil er diese messianische Gestalt behauptet, beansprucht zu sein, die in der grünen Auweite. Jetzt führt das zu weit, aber ich sage das noch für die Feinschmecker, wie zum Beispiel Monika Hanum, Gila Hanum. Das ist sehr spannend, weil wir wissen auch, dass seine Heiligkeit der Bab Mollah Hossein anwies, dass sie Rotus befreien sollen bei der Erhebung Sheikh Tabarsi, von dem der Bab sagt, dass er auf der grünen Insel weile. Und das war damals. War die Lokalität, wo und er war unter Arrest stehend in Babol. Aber im Endeffekt beschrieb der Bab das mit dieser grünen Insel, weil er darauf verweisen will, dass Rodus, und sein Name ist ja auch nicht umsonst Rodus, Rodus ist eigentlich tatsächlich der Titel für den Heiligen Geist, für den biblischen Heiligen Geist, christlichen Heiligen Geist auf Arabisch. Und er setzte tatsächlich Rodus einerseits mit dem Schatten seiner eigenen Realität gleich, der Bab, und gleichzeitig delegierte er diese Erfüllung von der Verheißung, dass der Messias erscheint, die ja in ihm selbst realisiert ist, die delegierte er um auf Rodus in diesem Zusammenhang, was sehr, sehr, sehr spannend ist und sehr viel Aufschluss gibt über die Bedeutsamkeit der Stufe von Rodus und insgesamt von dem Konzept der Größe der Offenbarung des Bab. Aber hier bezieht Bahá'u'lláh die grüne Insel, die grüne auf, und der oft in den Schriften in Akkad die Rede ist, dass immer auf sich selbst, natürlich auf eine physische Lokalität, in der er auch weilte, aber im Endeffekt ist es ein Prinzip, es ist ein Konzept. Das Konzept ist, dass wo immer Bahá'u'lláh befindlich ist, ist ein Anteil am Paradies. Das heißt, Garten Rezwan ist nicht nur der Najibir-Garten in Bagdad, sondern später auch mindestens ein weiterer Garten in Akka, weil jeder Ort, wo Bahá'u'lláh verweilt, da ist Gott anwesend. Und wo Gott ist, laut der Bibel, dort ist Eden, also das Paradies. Das Paradies ist also nicht ein Ort mit Postleitzahl, sondern ist der Zustand, die Kondition von der Gegenwart Bahá'u'lláhs. Die Gegenwart Gottes macht dich zu einem Paradiesbewohner. Ganz einfach. Wer bei Bahá'u'lláh ist, ist im Paradies. Wer fern von Bahá'u'lláh ist nicht im Paradies. Und so einfach ist die Geschichte von Adam und Eva zu deuten. Als sie gehorsam waren, waren sie in der Gegenwart Gottes. Und das war zwischen Euphrat und Tigris. Und als sie nicht mehr gehorsam waren, waren sie draußen aus dem Paradies und nicht mehr in der Gegenwart Gottes. Aber als ob Gottes Gegenwart physisch wäre, dass man sagt, okay, wir sind so 5 Meter hinter dem Paradies, jetzt stehen wir am Zaun vom Paradies, aber sind nicht mehr in seiner Gegenwart. Dafür ist Gott viel zu groß, zu universell. Es geht also um den Zustand der Ferne. Und das ist einfach von Bahá'u'lláhs Willen, fern zu sein. Seinem Willen, mich unterworfen zu sein. Und da hilft auch eine Erklärungskarte nicht. Die ändert daran nichts. Ja? Das ist ein Zustand, du bist nah, du bist fern, je nach Ergebenheit des Willens und je nachdem, also das sind ja Parameter, die ich hier nenne. Im Endeffekt steht und fällt sowieso alles mit seinem Wohlgefallen. Er kann den Sünder als nah empfinden, er kann den, der alle rechtschaffenen Werke vollbringt, auch verwerfen. Das obliegt seiner eigenen Souveränität. Und nicht, weil es willkürlich ist, sondern weil es im wahrsten Sinne des Wortes Ausdruck seiner Allmacht ist. Weil es Ausdruck seines universal lenkenden Willens ist, ja. So, aber im Endeffekt kommen wir auf den Absatz hier zurück. Also die grüne Au, das wollte ich schon mal kurz erklärt haben, weil sonst lesen wir grüne Insel und dann fahren wir fort, vergessen, dass wir das überhaupt mal in den Schriften gesehen haben. Und das ist auch schade, weil hier stecken spezifische Konzepte und Mysterien natürlich verhüllt. So, das heißt also, es ist also auch, wie wir gesagt haben, ein Verweis auf seine messianische Stufe, auf seine göttliche Stufe. Diese doppelt belegte Bedeutung ist dann zu den beiden Sphären, ist dann unterstreicht eigentlich, also nochmal, indem also diese doppelt belegte Bedeutung in den Ausführungen zu den beiden Sphären da ist. Und das unterstreicht, indem die grüne Insel als geistig-metaphysische Wirklichkeit in den Überlieferungen des Islam, als die Sphäre des Verheißenen beschrieben wird, steht dann eben dementsprechend für die Sphäre des Geistes Gottes, die dabei in jenem mystischen Schauspiel mit dem Blick zur rechten Seite, ja, gekennzeichnet wird. Während die grüne Insel im Sinne der physischen Lokalität des Gartens selbst und dem Blick zur linken Seite als die Sphäre der geistigen Wahrheiten aufgefasst werden könnte, die dem Menschen eben durch die Manifestation Gottes erschlossen wird. Und dadurch, dass Bahá'u'lláh also in der Mitte von diesen beiden Seiten steht, ist er also als Manifestation die Schnittstelle zwischen der Transzendenz und der Immanenz. Entschuldigung, der Satz von mir war eben kompliziert, aber darauf wollte ich hinaus. Dass er also die Schnittstelle ist, der Nexus, der diese beiden Ebenen miteinander verbindet. Und dieses mystische Schauspiel gibt nichts anderes als dieses Prinzip wieder, dass es also im Endeffekt die Sphäre der Schöpfung gibt, die Sphäre der Manifestation, die Sphäre der Transzendenz und der Absolutheit. Und die dann halt eben durch den Avatar der Manifestation, also Hossein Ali Nuri als Träger vom Geist Baha'u'llahs, eben dementsprechend miteinander verbindet. Also zum einen die grüne Insel als geistig-metaphysische Wirklichkeit, wie gesagt in den Überlieferungen, die Sphäre des Verheißenen, ist also die Sphäre des Geistes Gottes, die rechte Seite. Und die grüne Insel im Sinne der physischen Lokalität, also es ist der Ort, wo Baha'u'llah gerade auch steht in Akka, der ist ja ein materieller Ort, das ist ein Ort, den kann man irgendwo auf der Karte finden. Da auf dieser Ebene steht und gleichgesetzt mit dem Blick zur Linken, ist das also als die Sphäre der geistigen Wahrheiten und Konzepte zu verstehen, die hier in Raum und Zeit für den menschlichen Verstand erschlossen werden können. Und Baha'u'llah dann als die Schnittstelle von diesen beiden Ebenen. So, und nichts dazu. Ich finde das sehr wichtig, dass wir drüber mal geredet haben, weil diese Stelle ist halt wirklich sehr mystisch. Maximal, was ich mal gehört habe, ist, dass Leute das dann lesen, sagen, es ist einfach abstrakt und man macht dann weiter und irgendwie, ja, ist das einfach zu mystisch. Ich meine, wir müssen uns schon auch bemühen, irgendwie, dass wir auch in diese mystischen Facetten für uns persönlich eindringen wollen, ja. Und dafür haben wir natürlich ein Leben lang Zeit, durch Meditation, Reflexion, Vertiefung irgendwie vielleicht ein Gefühl für zu entwickeln. Aber ja. Dachte, das könnte in diesem Zusammenhang spannend sein, das nochmal zu erschließen mit den Freunden. Was hier noch wichtig ist zu erwähnen, die rechte Seite kommt ja auch ganz häufig in den Schriften vor, als eine Sphäre der absoluten Hoheit und Obrigkeit und so weiter, ja, die man Gott zuschreibt. Eine Stelle, die an diesem Zusammenhang auch für den westlichen Leser eigentlich greifbar sein sollte, ist jene, wo Christus sagte, da siehst du denn nicht den Sohn Gottes, den Menschensohn, Entschuldigung, den Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft und Macht. Ja, da kommt auch die rechte Seite vor, ohne dass das weiter theologisch gedeutet werden würde. Aber also ich meine, das Konzept ist also auch da wieder mit der rechten Seite die Sphäre der Unbedingtheit, die Sphäre der Transzendenz, die Sphäre der absoluten Majestät und so weiter. Ja, und das ist interessant, dass Christus das, wie Baha'u'llah auch darlegt im Kitab Iran, dann eben dargestellt hat, weil das war ja der Moment, an dem er ja vor der Kreuzigung stand, er verurteilt wird, über ihn geurteilt wird und er betont in seiner menschlichen Erscheinung, da mag er der Gegenstand von Urteil und Spott der Menschen werden, aber seine wahre Wirklichkeit ist eben die, dass er auf der Rechten des Thrones von der Macht und Kraft, also bei Gott weilt, Göttlichkeit innehat und die auch menschliche Fertigkeit gar nicht anzutasten vermag, ja? Eine Ehre, eine Würde, die über diese irdische Sphäre hinausreicht. Und übrigens, als er das dann spricht, dann sagen dann halt die Hohepriester, er hat Ketzerei begangen. Jetzt sozusagen, das war das, worauf wir gewartet haben, um das Urteil zu vollstrecken. Ja? Das war Ketzerei. Ihr habt es alle gehört, er hat ein Frevel gesprochen. Ja, das heißt also, es war der Anspruch erstmal auf Menschen so und dann die rechte Seite der Macht und Kraft und alles und so. Das geht natürlich mit diesen zwei Seiten schon weit zurück, natürlich in die Mythologie von Religiosität und dergleichen, wonach Gott sozusagen einen Thron hat und dergleichen und von diesen Seiten aus eben sein Urteil vollstreckt und so und die rechte Seite eben die rechte Seite, die Seite der Vollmacht, Allmacht Gottes ist, der Nähe Gottes ist, von dem Lohn erlangt wird und dergleichen und so weiter und so fort, ja. So, aber haben wir das alles für uns erschlossen? Kommen wir also nochmal zu der Schlussfolgerung, dass hier die Vertrauenswürdigkeit eine besondere Bedeutung innehat in den Schriften, genauso eben wie Wahrhaftigkeit, genauso wie Gerechtigkeit, genauso wie Höflichkeit, die Baha'u'llah als Fürst der Tugend nennt, als die meistgeliebte Fähigkeit und dann eben auch zum Beispiel die Wahrhaftigkeit als den Grundstein aller Tugenden. Dass so viele Eigenschaften von Baha'u'llah, so viele Superlative zugesprochen bekommen, besagt was? Besagt, dass im Endeffekt alle Eigenschaften für das menschliche Leben wichtig sind. Also die Idee, dass wir uns vielleicht nur eine rausbringen und sagen, das war die meistgeliebte Fähigkeit, das war aber die beste Fähigkeit, das gibt es eigentlich nicht, weil die Eigenschaften, die stechen sich gegenseitig nicht aus. Natürlich können wir im Sinne der Wahrhaftigkeit sagen, dass damit alles steht und fällt, weil im Endeffekt Wahrhaftigkeit im Original eigentlich die Wahrheitsliebe ist, ja? Wenn ein Mensch natürlich nicht verliebt in die Wahrheit ist, dann ist er auch nur bedingt empfänglich und sensibel für zum Beispiel die Wahrnehmung und die Vereinigung mit der Manifestation Gottes. Und daher erspringt auch im Endeffekt überhaupt erst der Drang zum Martyrium und so weiter und so fort. Damit natürlich steht und fällt alles. Aber der Punkt ist, so viele verschiedene Eigenschaften in Schriften Baha'u'llahs bekommen Superlative zugesprochen, Einmal Grundstein, einmal meistgeliebte Eigenschaft, einmal beste Fähigkeit, einmal ist es zum Beispiel dann so diese Himmelsdienerin, die so schön ist und unter allen Schönheiten herausragt mit ihrer Schönheit, weil halt eben alle Eigenschaften im Endeffekt in der Summe das Wesen des Menschen beseelen sollen und so erstrebenswert sein müssten, als ob sie alle das Wichtigste wären, ja? Und alles andere im Leben hat dann nur sekundär und tertiären Wert, ja? Das Wichtigste ist die Anteilnahme an den Eigenschaften. Alles andere, wie Baha'u'llah betont, Ruhm, Rang und so, wie er sich manifestiert durch Titel, durch Dissertationen, Veröffentlichungen, Geld, Konto und so weiter, viel andere materielle Reichtum und so weiter, Aufmerksamkeit und so. Das alles im Endeffekt ist dann halt eben nicht wesentlich wichtig, sondern wesentlich wichtig sind dann, was meistgeliebte ist die Gerechtigkeit oder dann die schönste aller Eigenschaften, die Vertrauenswürdigkeit und dann Grundstein aller Tugenden, Wahrhaftigkeit, diese Eigenschaft, Höflichkeit, Fürst aller Tugenden, an diesen Dingen Anteil zu nehmen, das ist das, was eigentlich so die höchste Priorisierung im Leben eines Menschen sein sollte. Ja, an anderer Stelle ist ja die Demut, wird ja so hervorgehoben, die Dienstbarkeit wird ebenso mit Superlativen hervorgehoben. Und so weiter und so fort. Wissen wird auch hervorgehoben an vielen Stellen in Schriften, ja? Aber in diesem Zusammenhang, ich glaube, so mehr oder weniger vielleicht die Idee haben wir vielleicht an dieser Stelle dann mitnehmen dürfen, kommen wir zu dem fünften Teil aus, wenn die Freunde möchten. Gibt es schon jemanden, der auch weiter rezitieren wollen würde?
Ich kann das lesen, wenn ihr wollt. Dann tu das mal. Ja, ich lese das einfach. Das fünfte Taras handelt davon, wie die Stufe der Diener Gottes geschützt und gewahrt wird. Man darf die Wahrheit einer Sache nicht unbeachtet lassen, sollte vielmehr zum Ausdruck bringen, was recht und wahr ist. Das Volk Bahas sollte keiner Seele den schuldigen Lohn versagen, sollte Fachleuten Ehre zollen und, anders als frühere Völker, die eigene Zunge nicht mit Schmähreden besudeln. An diesem Tag strahlt die Sonne fachlichen Könnens über dem Horizont des Westens. Ein Strom technischer Fertigkeiten fließt aus dem Meer jener Weltgegend. Man muss gerecht reden und solche Segnungen schätzen. Beim Leben Gottes, das Wort Gerechtigkeit leuchtet und strahlt wie die Sonne. Wir bitten Gott, er möge den Strahlenglanz dieses Wortes über jeden ergießen. Er ist wahrlich machtvoll über alle Dinge und er pflegt, auf die Gebete aller Menschen zu antworten. Heutzutage werden Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit in den Klauen der Falschheit übel zugerichtet und Gerechtigkeit wird von der Geißel der Ungerechtigkeit gepeinigt. Der Rauch der Verderbtheit hat die ganze Welt so umhüllt, dass man in allen Himmelsrichtungen nur noch Soldatenheere sehen kann und nichts anderes mehr hört als Schwertgeklirr. Wir flehen zu Gott, dem Wahren, er möge die Träger seiner Macht in dem stärken, was die Welt wieder gesunden lässt und den Völkern Ruhe bringt.
Ja, vielen Dank. Man könnte annehmen, dass dieser Absatz eigentlich just für heute eigentlich offenbart wurde, ja,
Genau,
tatsächlich. Ja.
ich auch gerade.
Ja, ich meine Wort für Wort sogar
Ja.
tatsächlich. Ja. Der fünfte Taras handelt also, und wenn wir jetzt so, vielleicht sagen wir mal, wenn wir die Quintessenz mitnehmen wollen für uns, ja, aus diesem Absatz, dann geht es eigentlich in diesem Absatz, in diesem Taras, im fünften Taras, also steht darum, stets unter allen Umständen der Wahrheit treu zu sein. Ja, auch wenn das Wort Wahrheitstreue hier nicht fällt, die Umschreibung ist sehr evident von Baha'u'llah. Also, weil Baha'u'llah das hier in der Einleitung dieses Lehrsatzes auch als die notwendige Haltung beschreibt, durch welche die Stufe der Diener Gottes geschützt und gewahrt wird. Deine Würde, die Würde deiner Stufe als Diener Gottes, ja, als Mensch, aber als einer der besten Menschen, weil die besten Menschen sind die, die die Wahrheit der Manifestation anerkennen, wie Baha'u'llah betont. Die gehören zum erwählten Volk Gottes, ja. Und diese Stufe der Diener Gottes, die wird gewahrt und beschützt und bleibt heilig und unangetastet durch die Treue zur Wahrheit unter allen Umständen. Diese Wahrheitstreue äußert sich darin, Menschen den angemessenen Verdienst zuzusprechen, sollten diese auch nicht zu den Gläubigen zählen. Ja, darum geht das. Es geht also nicht darum, dass nur etwas, was von jemandem erschaffen ist oder hervorgebracht wird, eine Idee, ein Gedanke, auch bei einer Beratung, ein Aspekt, der von jemandem gesagt wird, den ich mag, das ist eben gut und verdient Unterstützung. Aber all das, was von Leuten kommt, denen ich vielleicht jetzt nicht so unbedingt jetzt mega zugetan bin, was ja eigentlich auch nicht sein sollte, weil Baha'u'llah ja ein paar Absätze der Projekt gesagt hat, man soll mit allen Menschen diese Verbundenheit, Freundschaft und diese Zuneigung und Innigkeit pflegen. Aber das bedeutet ja an dieser Stelle, dass wir nicht jemanden den angemessenen Verdienst absprechen, aus irgendwelchen anderen Gründen, ja, die persönliche Art sein könnten. In diesem Zusammenhang verbietet seine Heiligkeit Bahá'u'lláh auch seinen Gläubigen, eine solche Seele zu schmähen, die also nicht zu den Gläubigen zählt, wie es eben von den Anhängern früherer Religionen gegenüber den Ungläubigen getan wurde. Und immer, also jetzt, wo diese Kluft in der Gesellschaft zwischen einer christlichen Tradition, Community, und der islamischen Tradition, Community, immer größer wird, also auch in Deutschland spürbar, wo das passiert, diese Schmähung voneinander, dieses, dass man einander gegenüber also als feindselige Lager erachtet und dergleichen. All das hier verbietet Bahá'u'lláh unter allen Umständen. Und er sagt eben auch, so wie es von den früheren Religionen gegenüber den Ungläubigen getan wurde, deren technischen, wissenschaftlichen wie kulturelle Fortschritte man herabsetzte, das sei alles eben nicht im Geiste der Sache Gottes und ist als Norm von religiöser Kultur eben abzutun, wird Bahá'u'lláh betont. Und in dem Zusammenhang war das so zum Beispiel, dass wenn der Westen Fortschritte macht, und das meint ja hier Bahá'u'lláh historisch als Beispiel, ja, der westliche Fortschritt, den hatte die islamische Welt, die eben nicht so fortgeschritten war, immer als etwas Negatives abgetan. Ja? So lange als negativ abgetan, bis irgendwann klar war, Leute, wovon reden wir hier? Die sind schon in einer ganz anderen Dimension des Fortschritts und wir sind immer noch so stehen geblieben in der Zeit, wie die Menschen damals in der Zeit in Mekka waren, als der Prophet gelebt hat. Ja? Irgendwann wurde der Unterschied so dramatisch deutlich, dass halt eben tatsächlich ja, man sich an den westlichen Prinzipien orientieren musste, aber diese trotzdem versucht hat, auf eine Art und Weise mit der islamischen Kultur in Übereinstimmung zu bringen, ja. Und genauso war es ja vorher auch im Christentum. Ich meine, wenn irgendwo jemand ein Pionier für Fortschritt war, musste er vor die Kirche treten, musste er vor die Inquisition treten, musste er Rede und Antwort stehen, ja. Und diese Dinge tut Bahá'u'lláh ja ab. Er betont, Religion bedeutet nicht, dass du Fortschritt oder abstrakt weiterführendes Denken, etwas Visionäres, als etwas Negatives erachtest. Wir sind immer pro Fortschritt. Religion ist ein Werkzeug, Religion ist eine Force, aber genauso gibt es andere Forces in der Welt des Seins, andere Wirkkräfte, ja, die ebenfalls demselben Zweck dienen, nämlich die Gesellschaft voranzubringen, Kultur zu stiften, den Menschen voranzubringen, das Denken des Menschen zu erweitern. Und Bahá'u'lláh betont, dass Leute, die Pionierarbeit in dem Fortschritt der Menschheit leisten, nicht herabzusetzen sind. Sie sind auf keinen Fall als Ungläubige abzutun. Keinesfalls dürfen wir sagen, ja, aber, wir sind ja keine Bahai oder so. Ja, aber, das sind jetzt keine geistigen Menschen, die machen keine Andacht oder so. Das, was jemand tut und was für die Menschheit von Bedeutung ist, muss bedingungslos anerkannt, gepriesen und geschätzt werden. Wertgeschätzt werden. Und vor allem das Denken, dass das nicht zu schätzen, kommt doch aus einem falschen Ausgangspunkt. Und zwar, dass wir als Menschen miteinander in Konkurrenz stehen würden. Die Baha'i stehen nicht in Konkurrenz mit dem Rest der Menschheit. Es geht nicht darum, ob Kiomas und Shahnameh Zadpana die Sachen gemacht haben oder andere Wissenschaftler irgendwo in der Welt oder dergleichen, die viel mehr machen konnten. Wir sind nicht in Konkurrenz zu der Menschheit. Wir sind eine Familie. Und diese gesamte Menschheitsfamilie, da hat jeder Einzelne eine Funktionalität, die er, soweit es geht und so gut es geht, versucht darzubringen, damit andere davon profitieren. Der eine durch Kunst, der eine, indem er seine Kinder toll erzieht, der andere, indem er die Kinder eines anderen vielleicht erzieht, der eine halt eben durch sein politisches Wirken, der andere durch sein Wirken in der Ökonomie und in der Wirtschaft, der andere durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die er erschließt und der andere halt eben durch seine andere positive Art und Weise, wie er für andere Menschen ein gutes Vorbild und Inspiration sein kann. Also das ist eigentlich die Idee, die hier Bahá'u'lláh vermittelt. Er nimmt hier natürlich exemplarisch den Islam hier als Beispiel, wo halt eben das systematisch von der Kanzel verteufelt worden ist, aller Fortschritte aus dem Westen kamen. Natürlich ist es auch ein bisschen Ressentiment, würde jetzt Nietzsche sagen, weil einfach die islamische Welt war nicht so weit und musste jetzt die Credits der westlichen Welt absprechen und sagen, das ist aber alles Teufelswerk, Materialismus und so weiter und so fort. Aber zum anderen, im Endeffekt, das ist ja spannend, im Endeffekt ist es, dass Bahá'u'lláh hier einmal mehr Spiritualität und materiellen Fortschritt in Kohärenz zueinander bringt. Und das hatte ich ja schon beim ersten Teil raus betont. Und hier an dieser Stelle ist das auch wieder ein Absatz, der diese Erklärung ablegt. Aber bevor wir weitersprechen, Elke, bitte, du hast dich gemeldet, sehe ich. Entschuldigung, wie spät ist
Ja,
es?
dass wir dem Respekt zollen müssen, wie du sagtest, das sehe ich auch, ja, das verstehe ich, wollen wir so sagen. Aber wenn diese andere zum Fortschritt der Menschheit beiträgt Und dieses aber nicht aus dem Grunde tut, dass sie es für Gott tut, welchen Wert hat es dann?
Ja, das eine hat mit dem anderen tatsächlich, glaube ich, in der Frage nicht so viel gemein. Weil das eine ist eine bedingungslose Wertschätzung von dem einfach, was jemand als Früchte seiner Produktivität, als Ertrag von seinen Fähigkeiten hervorgebracht hat. Wie der Wert davon einzustufen ist, ist einmal zunächst einmal zu sehen, dass alles, was in der Welt des Seins passiert, irgendwie trotzdem durch den Zeitgeist gelenkt, in die Richtung für die Verwirklichung der Einheit der Menschheit gedacht ist. Als Idee, dienlich ist. Baha'u'llah sagt in der Suratul Heikal, dass er in diesem Tablett mit jedem Buchstaben, den er offenbart, Menschen in der Welt auserwählen wird, berufen wird, Elke, dass sie zu herausragenden Kenntnissen kommen werden. Er sagt, indem er in diesem Augenblick das Wort der Wissende offenbart und in diesem Tablett zu Papier bringt, seine Kraft in die Welt geflossen, dass neue Wissenschaften, neue technische Erkenntnisse hervorgebracht werden würden, die ihm die Menschheit völlig revolutionieren. Wir haben dann irgendwann das alles für selbstverständlich genommen, weil wir Teil dieser fortschrittlichen Generation sind. Aber im Endeffekt, wenn wir schon nur von den 90ern bis heute gucken, ist es ja eine drastische Revolution. Wenn wir jetzt noch weiter zurückgucken in die Vergangenheit vom 19. Jahrhundert bis heute, eine Veränderung, die ja schon fast an biblischen Ausmaßen gleicht. Ja? Und der Punkt ist einfach, dass das alles, was passiert, im Endeffekt der Einheit der Menschheit dienlich ist. Wir alle stehen im Fluss des Zeitgeistes. Und der Zeitgeist ist der Urwille. Zeitgeist nennen wir ihn, wenn er sich auf alles in der Welt bezieht und nicht also auch auf Menschen, die gar nichts mit Religiosität, Spiritualität oder mit Erkenntnis von Baha'u'llah zu tun haben. Alles dient seinem Wollen, alles dient seinem Werk, alles tut alles, wie es im Endeffekt der Verwirklichung seines Willens dienlich ist. Alles bewegt sich in diese Richtung. Shoghi Effendi spricht von der integrativen Linie zum Aufbau einer neuen Weltordnung, das ist das, was die Baha'i machen. Die desintegrative Linie, das ist der Zerstörungsprozess, der natürlich diesen Abnabelungsprozess auch symbolisiert von der alten Welt. Und dann gibt es eine Mittellinie dazwischen, von der Shoghi Effendi sagt, das ist das Zutun von allen Menschen, die entweder Mitarbeiter sind oder auch was tun, entsprechend des Zeitgeistes und weil sie erkannt haben, dass das die Norm der Zeit sein muss, weil es irgendwie der Puls der Zeit ist, ohne dass sie irgendwie überhaupt von der Baha'i-Sache berührt worden wären. Aber wir alle sind ja vom Geist des Zeitgeistes, vom Geist des Urwillens inspiriert. Wir alle tragen Muße in uns, die aus dem Reich der Namen und Eigenschaften kommen. Wir alle tragen eine Inspiration und Muße und eine Schaffenskraft in uns, die Baha'u'llah durch den Sauerteig der anderen Welt, was ja die Gläubigen in der anderen Welt sind, starke der Sauerteig, weil wir es letzte Woche besprochen hatten, durch diese in diese Welt dann eben tragen lässt. Ja? Das heißt, keiner von uns ist völlig. Also entweder sind wir stumpf und unempfänglich, aber keiner von uns ist davon gefeit. Wir alle stehen in einem System, das unter der führenden Hand und der lenkenden Hand des Urwillens steht, also Baha'u'llah, ja. Und das Ziel ist die Verwirklichung der Einheit der Menschheit und alle technischen Errungenschaften dienen diesem Zweck. Shoghi Effendi hatte zum Beispiel gesagt, wir kommen gleich noch spezifisch auf deine Frage zu sprechen, aber wie du weißt, es ist immer so ein bisschen bei uns so Norm, dass wir erstmal weiter ausholen, ja. Also der Punkt ist, Shoghi Effendi hat ja ein Zitat, das ist sehr überragend interessant, dass Shoghi Effendi, also Anfang, wenn man so will, des 20. Jahrhunderts, davon spricht, dass eben eine Maschine, ich habe es euch einmal schon mal zitiert, eine Maschinerie entstehen wird, die eben weltumfassend sein wird, mit einer Geschwindigkeit agieren wird, die gleich dem Licht ist, ja, also so jetzt in diesem überspitzten Sinne, dass sie also so allumfassend sein wird und beschrieb damit eben die Entwicklung des Internets. Und das haben ja nicht Baha'i hervorgebracht. Aber Shoghi Effendi sagte, dass das dem Willen Baha'u'llahs dienen wird, ja. Und seitdem kann man sich ja natürlich vorstellen, die Arbeit des Weltzentrums ist vereinfacht um Dimensionen. Damals war die Frage, als das Universalhaus der Gerechtigkeit konstituiert wurde, gewählt und konstituiert, war die Frage ziemlich lange her jetzt, ja. War die Frage in der Mitte der 60er, wie würde das Weltzentrum die ganzen Schriften katalogisieren, kategorisieren. Wie würde das überhaupt nutzbar gemacht werden können? Es war ja ein Haufen an Schriften und wo soll man da anfangen? Ja? Nach welchem System kategorisieren? Nach welchem Idee? Nach welchem Genre? Wie soll man das denn überhaupt jetzt irgendwie in ein System bringen? Und dann kam Scan, der Scanner. Und das Universalhaus der Gerechtigkeit hatte tatsächlich sogar gesagt, dass diese Erfindung von dem Geist Baha'u'llahs befruchtet ist, damit das, was ihre Aufgabe war im Weltzentrum, damit das bewerkstelligt werden kann. Das finde ich interessant, ja. Das heißt, unsere Deutung von der Technik, und das ist auch spannend, das könnte auch mal ein ganzes Seminar sein. Kümmer, schreibt das irgendwo mal auf die Agenda. Irgendwie, dass man mal darüber spricht, die Historie von technologischem Fortschritt und wie das tatsächlich Baustein für Baustein irgendwie schon der Verwirklichung von der Vision Baha'u'llahs gedient hat, Das ist schon, glaube ich, sehr interessant, sich das nochmal vor Augen zu führen, ja? Und die größere Vision, wenn wir vereinfachen wollen, Einheit der Menschheit. Komplexer gesprochen, eine neue Weltordnung, was das bedeutet, muss man dann natürlich in Nuance nochmal für sich definieren. Auch die wahre Menschwerdung und dergleichen, ja? Aber im Endeffekt ist das unser Blick auf den technologischen Fortschritt. Und Bahá'u'lláh sagt an dieser Stelle, weil er ja, er macht es ja, er ist die Quelle dieser Inspiration, aber er benutzt bestimmte Menschen, die diese Sensibilität und auch die Mühe aufgebracht haben, in ihrem Leben zu studieren, zu denken und so weiter. Die benutzt er ja dann als Werkzeuge für die Verwirklichung dieser Dinge. Und die müssen nicht unbedingt Bahá'í sein. Das kann an dem größeren Ganzen des Königreiches Gottes arbeiten alle. Wir sagen auch immer, ja, wenn die Bahá'í das nicht tun, kann Bahá'u'lláh auch die Steine bewegen. Was meint, es gibt eine klare Erklärung von Shorif dazu. Das ist jetzt nicht so, dass die Steine dann wirklich so in deinem Garten dann rumlaufen und so weiter, sondern damit ist gemeint, dass die Menschen, die eigentlich es nicht wert wären, dir deine Aufgabe wegzunehmen, dass er sie befähigt, das Vorrecht, das dir zuteil werden würde, dass sie das machen, ja? Das heißt, die Menschen, die eigentlich gar nicht von seiner Sache berührt sind, die seine Sache gar nicht kennen, diese Menschen, die ja sozusagen jetzt, es ist jetzt keine so und so Wertung, das ist ja so, wo die Schriften sagen, jemand, der Bahá'í ist, dem ist die Krone der Ehre und der Würde und der Ruhm aller Welten auf das Haupt gelegt. Aber die Steine sind dann halt die Menschen, die seine Sache nicht kennen. Und auch die kann er dazu bewegen, dass sie seine Sache verwirklichen, weil sie verwirklicht wird unvermeidlich. Und ob wir daran Anteil nehmen, das ist dann unsere Entscheidung und kann eine Gnade sein, ja? So, im Endeffekt also sind wir von diesen Dingen alle überzeugt, dass sie positiv sind und es wird wertgeschätzt. Und deswegen werden sie hier genannt, diese Menschen, weil sie ja dann Werkzeuge sind für Bahá'u'lláhs Schaffenskraft, ja? Aber zu deiner Frage, welchen Wert das alles dann ethisch oder dergleichen hat, man muss ja das natürlich im Lichte von dem betrachten, was schon deine Frage wahrscheinlich, was wir im ersten Absatz von Kitab ar-Raqs gelesen haben. Oder an anderen Stellen auch in den Schriften, wo es heißt, dass wenn jemand die Quelle dieser Offenbarung nicht anerkennt, also beziehungsweise wer Gott nicht anerkennt durch seine Manifestation, dass alle seine gerechten Taten eben nicht annehmbar sein werden zunichte werden, ja? Und in diesem Licht ist natürlich das in dem Sinne zu betrachten, wie Abdu'l-Bahá das im letzten Kapitel von Beantwortete Fragen beschreibt, wo er sagt, die Sonne gibt ja Licht, aber sie, du erinnerst dich, wir hatten das schon mal, ja? Die Sonne gibt Licht, aber sie hat kein Bewusstsein. Und deswegen hat es keinen großen Wert, weil sie ja determiniert ist, das zu tun. Der Mensch allerdings kann also das Gute tun aus einem freien Bewusstsein heraus. Natürlich ist seine Tat viel kleiner als das Geben von Licht von der Sonne. Oder wenn jetzt der Boden dich trägt und dir auch Nahrung und so weiter, Versorgung und so zuteil werden lässt, der Baum, der so viel tut und so weiter, ja, für die Natur, für die Welt und alles. Das ist viel kleiner als das, was wir, als das, also unser Tun ist viel kleiner als das, was diese ganzen natürlichen Entitäten vielleicht tun für die Welt, das heißt vor allem der Sonne. Aber wir sagen nie, bravo, gut gemacht, Sonne und so, das war toll, wie du heute aufgegangen bist und so weiter, weil das eben determiniert ist. Der Mensch, der Wert des menschlichen Tuns liegt also, obwohl es so viel kleiner ist, als was die Sonne macht, indem das aus einem Bewusstsein heraus tut. Und das ist eben mit diesen Dingen nicht anders zu betrachten, Elke. Jetzt haben wir die Sonne als Beispiel genommen. Du kannst ja auch sagen, die großen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sind für sich bedeutsam, so wie das Licht der Sonne doch nicht unbedeutsam ist. Aber trotzdem wird der Mensch, der das Gute tut, aus einer bestimmten intrinsischen Liebe heraus, aus einer Anziehung zu einer Ästhetik heraus vom Schönen, natürlich ist das annehmbarer als das, was die Sonne tut, auch wenn das, was die Sonne getan hat, größer ist. Seien wir mal ehrlich, als ob jetzt an einem Sonntag aufzustehen und eine Kinderklasse zu machen, nur rein der Optik entsprechend, als ob das so groß wäre wie das zum Beispiel, wenn jetzt, sag ich mal, große Forscher jetzt Heilmittel für die Heilung und die Ausmerzung einer Krankheit hervorbringen oder dergleichen. Das kann man doch damit gar nicht vergleichen, eigentlich, ja? Was machen wir denn so Großes, wenn wir jetzt mit Kindern ein paar Lieder singen oder dergleichen? Aber für Bahá'u'lláh scheint das eine ebenso ähnliche, gerechtfertigte Wertigkeit zu haben. Du tust etwas, was vielleicht kleiner erscheint, als jetzt zum Beispiel das Geben von Licht von der Sonne, aber die Motivation von dir und auch die Möglichkeiten, die du jetzt hattest und die du genutzt hast und nicht ein anderer, um das zu tun, auch das hat seinen eigenen besonderen Wert, ja, der nicht abgesprochen werden kann. Also genau deine Frage muss beantwortet. Ich hätte jetzt auch kürzer fassen können, aber ich wollte es mir nicht nochmal nehmen lassen, um diese technologische Geschichte nochmal im Rahmen der Offenbarung zu evaluieren. Aber im Endeffekt ist die Antwort diese Geschichte mit der Sonne und der Mensch. Natürlich, dass das Licht der Sonne bedeutet was. Natürlich, dass der Baum Sauerstoff freisetzt und so weiter spendet oder seine Früchte hervorbringt, Schatten gibt und so. Das ist alles wertvoll. Auch das Tier, das lebt, dass es halt irgendwie dann doch genutzt werden kann in der menschlichen Sphäre für das oder jenes. Das hat alles seinen Wert. Und dennoch ist das gute Tun des Menschen, das aus einer Motivation entsprungen ist, die verbunden ist mit dem Urquell alles Guten, natürlich in einer eigenen Wertigkeit. Aber das bedeutet ja, wie gesagt, so sonst nicht, also dass deswegen dieser Ansatz, Elke, glaube ich, lässt das auch vereinbaren mit dem, was wir hier lesen von Baha'u'llah, wo er betont, dass eigentlich auch trotzdem das Schaffen, die Schaffenskraft der Menschen in der Welt des Seins auch mit Wertschätzung zu erachten ist und zu erachten sei und dergleichen, ja. Und wenn das also dann mehr oder weniger geklärt ist, dann schauen wir nochmal weiter in den Absatz und Folgendes müssen wir nochmal hervorheben. Baha'u'llah sagt ja in diesem Sinne dann auch, bestätigt er, dass an diesem Tage nunmehr die Sonne fachlichen Könnens über dem Horizont des Westens strahlt. Und die Menschen jene Fortschritte, denn dies gebietet die Gerechtigkeit, betont er, würdigen müssen. Wurden in den früheren, guck mal, das ist ja wichtig. Weil Baha'u'llah setzt es ja wieder mit einer Eigenschaft gleich. Er sagt ja nicht nur einfach, wertschätzt, schätzt wert, sondern er betont, dieser Akt manifestiert etwas. Und zwar was? Die Gerechtigkeit, die Fairness. Wir sagen, guck mal, Freunde, nochmal, wir sagen, unser Ziel ist es, an den Eigenschaften Gottes Anteil zu nehmen. Wenn du einem Menschen aus irgendeinem Grund irgendwie etwas absprichst, was er gut macht, dann bist du doch nicht fair. Ergo, eine Eigenschaft, die dich zur Göttlichkeit führt, weniger in deinem Charakter. So einfach ist es. Also es geht nicht einfach nur, mach etwas, um es gemacht zu haben. Die Idee dahinter ist entscheidend. Und die Idee ist, dass Baha'u'llah sagt, das nicht zu tun, würde bedeuten, von Gerechtigkeit beraubt zu sein. Die Gerechtigkeit gebietet es. Ein Mensch, der gerecht ist, ist so, ja? Und dementsprechend also auch, wenn das also nicht dieselbe Annehmbarkeit haben sollte, Elke, aus deiner Frage ausgehend, wie natürlich das, was ein Mensch Gutes tut, wenn er die Manifestation anerkannt hat. Das ist eine Geschichte, aber deine eigene Fairness zwingt dich doch, das trotzdem anzuerkennen. Verstehst du? Das eine ist, welchen Wert die Tat dann also vor Gott hat oder dergleichen. Und natürlich, vor Gott sind wir alle nur Werkzeuge. Und natürlich ist der eine dann vielleicht halt eben die Sonne, die tut es aus Nichtbewusstsein. Und dann ist es nicht so besonders, wie wenn es jemand getan hätte, der es Baha'u'llah Schönheit widmet. Natürlich ist der Wert davon höher, müssen wir ganz klar sagen, weil alles andere wäre auch ein Tauruf, der auch dann nicht wahr wäre, wie es nicht auch der Wahrheit verpflichtet. Also natürlich hat das einen größeren Wert, wenn jemand das in der Verbindung zum Urquell alles Guten tut, ja? Wie erster Absatz Ketabach das sagt. Aber hier geht es doch um dich. Deine Frage kommt also aus einer anderen, dritten Perspektive, wobei du es von der ersten Perspektive betrachten musst, also von dir selbst. Deine Gerechtigkeit würde das doch trotzdem von dir abverlangen, dass du wertschätzend der Sache begegnest, ja? Und jemand, der dieser Wertschätzung nicht entgegenbringen kann, dem fehlt Fairness und Gerechtigkeit, betont Baha'u'llah. Und da wird also wieder die Verantwortung auf dich als Individuum delegiert, bei diesem Aufruf zur Anteilnahme an einem ethischen Gut. Und das finde ich so spannend hier, ja? Und wurden in den früheren religiösen Traditionen dann wissenschaftliche Fortschritte oftmals kritisch und abwertend betrachtet, gar manchmal sogar im Christentum und im Islam als Teufelswerk verpönt. Kennt diese Geschichte mit der Vorladung von Galileo, den die fix und fertig gemacht haben und so weiter, und Giordano Bruno und solche Sachen. Aber auch in der islamischen Welt, an der Tagesordnung gewesen, ist es also die Geschichte von Ibn Sina, also Avicenna und so weiter und andere große Denker, die halt immer wieder dann rechtfertigen mussten und so, sich rechtfertigen mussten. Ja, ist es also gegenüber den Mollahs und so weiter. So ist es eben an dieser Stelle höchst spannend festzustellen, dass Baha'u'llah die technischen Errungenschaften der Fachleute als Segnungen für die Welt bezeichnet, die es zu schützen gilt. Und das Fehlen von Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit und Fairness im Urteil, nicht zuletzt an den Menschen, die unbedingte Wahrheitstreue fehle, der er sich eigentlich verpflichtend zu fühlen habe, das verknüpft seine Heiligkeit Baha'u'llah dann mit dem endlosen, von den Menschen genährten Konflikten, Kriegen und Leiden auf der Welt. Er betont also diese ganzen Konflikte, das Schwertgeklirr und all das. Das ist in der Welt existent und das lässt sich nicht ausmerzen, ehe die Menschen nicht aufhören, missmutig auf die Fortschritte voneinander zu schauen, bis sie nicht aufhören, in Konkurrenz zueinander zu denken, weil dieses, dass man ja auch anderen Leuten einen Fortschritt abspricht, ist ja nur aus diesem Konkurrenzdenken geboren. Warum muss denn man von der islamischen Kanzel sagen, der Westen muss an jedem Freitag verteufelt werden und so weiter? Ja, weil es eine Unterteilung und in jene und uns ist irgendwie so eine Geschichte, wir und die. Und das gibt es im Bahá'í-Glauben nicht. Die ganze Idee, das hatte ich ja vor der Frage von Elke noch gesagt. Wenn wir uns ja als eine menschliche Familie betrachten, dann gibt es gar keinen Grund, das irgendwie so zu unterteilen und dementsprechend auch kein Nährboden mehr für Konflikte, für Kriege, für Leid auf der Welt, was Baha'u'llah hier anspricht, ja? Das kommt also aus dieser Missgunst, das kommt eben daher, dass man eben zu skeptisch auf die Fortschritte der anderen schaut, dass man eben nicht gönnerisch ist, dass man sich in Konkurrenz und Wettbewerb und Wettkampf miteinander betrachtet. Ihr kennt diese ganze Geschichte von dem späteren Minister nach Bismarck, dieser Leo Capri, und dann halt Geschichte von Wilhelm II. Und so mit dem Platz an der Sonne und andere Länder, Supermächte in Europa haben schon ihre Kolonien, wir müssen die auch holen und so weiter. Und diese ganze Idee, dieses ganze Überbleibsel aus dem Kolonialismus, aus dem imperialistischen Denken, was ja nach wie vor irgendwie Teil dieser ganzen gesellschaftlichen Systeme ist, in dem wir uns ja bewegen. Diese Art und Weise des Wettkampfes und Wettstreites ist die Ursache für Konflikte auf der Welt, ist die Ursache dafür, dass Ressourcen noch nicht fair geteilt werden und dergleichen. Und das hier alles stellt Bahá'u'lláh in Abrede. Und vor allem betont er halt eben, dass wir auch nicht von Einheit sprechen können, wenn dieses Denken sich nicht ändern sollte. Und dementsprechend hat es hier einen legitimen Platz in diesem Tablett, dieser Ausführung, und ist eben als fünfter Taras hier verewigt worden. Und dann würden wir tatsächlich schon zum letzten Taras kommen. Ich glaube, ja, ist auch der letzte, richtig? Und werden, ja, schauen mal, wie weit wir dann insgesamt noch kommen. Das Tablett geht ja dann noch ein Stückchen weiter. Wenn einer noch rezitieren möchte. Oder ist es schon zu viel? Sollen wir schon Schluss machen heute für heute, Freunde? Also, das könnt ihr natürlich selber frei entscheiden.
Letzte geht ja über viele Seiten, ne?
Das
Das sechs ist sehr lang.
Ja, tatsächlich, das
Sehr lang,
stimmt.
der Rest, ja.
Da geht es so, aber es geht nicht um denselben Taras, sondern es ist im Endeffekt auch Bahá'u'lláhs Epilog zum Tablett, eigentlich, wenn man so will. Das haben wir beim Anfang ja auch gemacht. Wir haben das Intro ja gelesen und so. Das heißt, wir können, wenn ihr wollt, hier Absatz für Absatz lesen, wenn ihr möchtet. Liest mal vielleicht mal so ein, zwei Absätze und dann sage ich mal Stopp oder mal nicht oder so und dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen, ja?
Soll ich weiterlesen, der einfache Tage?
Ja, also wenn ihr einverstanden seid alle, also das soll eure Entscheidung
Ja,
sein. Okay.
Das sechste Taras. Wissen ist eine der wundersamen Gaben Gottes. Es ist jedermanns Pflicht, Wissen zu erwerben. Die Künste und Hilfsmittel, die heute zur Hand sind, wurden Kraft seines Wissens und seiner Weisheit erworben. Offenbart in Briefen und Sendschreiben durch seine erhabenste Feder, eine Feder, aus deren Schatzkammer Perlen der Weisheit und des Wortes sowie die Künste und Fertigkeiten dieser Welt ans Licht treten. An diesem Tag liegen die Geheimnisse der Erde offen vor den Augen der Menschen da. Die Seiten der rasch erscheinenden Zeitung sind in der Tat Spiegel der Welt. Sie spiegeln die Taten und Bestrebungen der verschiedenen Völker und Geschlechter. Das alles spiegeln sie und machen es bekannt. Sie sind wie Spiegel mit Augen, Mund und Ohren, eine erstaunliche, machtvolle Erscheinung. Den Verfassern dieser Zeitungen obliegt es jedoch, sich von den Einflüsterungen übler Begierden und Leidenschaften zu reinigen und sich mit dem Gewand der Gerechtigkeit und der Unparteilichkeit anzutun. Sie sollten die Umstände möglichst gründlich untersuchen, die Tatsachen feststellen und sie dann schriftlich niederlegen. Was die Zeitungen über diesen Unterdrückten berichten, entbehrt der Wahrheit fast völlig. Ehrliche Rede und Wahrhaftigkeit gelten ihres hohen Ranges wegen für seine Sonne am Himmelszelt des Wissens. Die Wogen dieses Meeres sind sichtbar vor den Augen der Völker dieser Welt. Und was aus der Feder der Weisheit und Äußerung strömt, ist überall offenbar. In der Presse wurde berichtet, dieser Diener sei aus dem Land Ta geflohen und in den Irak gegangen. Gnädiger Gott, keinen einzigen Augenblick lang hat sich dieser Unterdrückte je verborgen. Vielmehr blieb er allezeit standhaft und allen Augen sichtbar. Niemals sind wir geflohen, noch werden wir je die Flucht ergreifen. In Wahrheit ist es das törichte Volk, das unsere Gegenwart flieht. Wir verließen unsere Heimat, geleitet von zwei Abteilungen berittener Wachmannschaften, welche die beiden ehrenwerten Regierungen von Persien und Russland vertraten, bis wir voll des Ruhmes und der Kraft im Irak ankamen. Preis sei Gott. Die Sache, deren Träger dieser Unterdrückte ist, steht himmelhoch und strahlt sonnenklar. Verheimlichung hat keinen Zutritt zu dieser Stufe. Für Furcht und Schweigen gibt es keine Gelegenheit.
Ja, vielen Dank. Vielleicht bis hierhin erstmal. Also, wir haben, wie wir gehört haben und auch sehr, sehr elegant rezitiert worden ist, der sechste Taras betrifft die Pflicht, sich Wissen und Erkenntnis anzueignen. Und dabei sagt seine Heiligkeit Baha'u'llah, dass jedes Wissen, wie auch die Künste und Hilfsmittel, die heute zur Hand sind und die im Absatz zuvor dann eben schon mit den Fertigkeiten der Fachleute im Westen in Verbindung gesetzt wurden, allesamt durch das schöpferische Wort seiner Offenbarung hervorgegangen sind. Ja? Also das heißt, da passt auch der fünfte Absatz nahtlos in den sechsten, also der fünfte Tadas nahtlos in den sechsten. Es ging also um Wahrheitstreue. Man muss den Menschen, die etwas Großes hervorbringen, den Lohn zusprechen. Und dann ging es ja um diese technischen Fortschritte, die die Religion nicht verpönen soll, sondern die sind auch eine Wirkkraft für die Erbauung der Welt. Dann geht der sechste Tadas, um die Pflicht, sich Wissen anzueignen, um eben so produktiv für die Welt wirken zu können. Also diese beiden Tadas stehen dann auch eben in einem roten Faden zueinander, ja. Und dann betont Baha'u'llah, dass Künste, Hilfsmittel, die zur Hand sind und die dann eben dann auch zuvor dann eben schon erwähnt worden waren als diese großen, als große Schaffenskraft aus dem Westen, dass das alles eben inspiriert ist von seinem Willen und Wollen. Und im Hinblick auf die Größe dieses Tages und der unfassbar erhabenen Möglichkeiten, die sich den Menschen in diesem Zeitalter der Reife auftun, wie nie zuvor in der Vergangenheit, dann offenbart seine Heiligkeit Baha'u'llah, dass an diesem Tage die Geheimnisse der Erde vor den Augen der Menschen enthüllt wurden, ja? Und das hat zum einen was zu tun, das ist eben eine sehr gewichtige Aussage. Einmal geht es hier wieder um die Deklaration dessen, dass wir nun uns im Reifezeitalter befinden, weil wir alle Menschen nun die Pflicht haben, uns Wissen anzueignen. Das ging in der Vergangenheit einfach gar nicht. In den Zeitaltern der früheren Religionen, also wenn wir von einer Religion zur nächsten denken und dann die jeweiligen Jahrhunderte dazwischen so als Etappen sehen, war das gar nicht möglich, dass es ein universales Anteilnehmen und Partizipieren an der Schönheit und Herrlichkeit von Wissen gab, ja. Das war gar nicht möglich. Das waren elitäre einzelne Menschen, die dann eben für andere Kanäle des Wissens waren. Es gab einige herausragende Universalgelehrte, die ihren Fußabdruck in der Geschichte der Menschheit hinterlassen haben, die ein großes Vermächtnis hinterlassen haben, ja. Es gab allerdings auch Menschen, die an Wissen oder Information Anteil hatten und das dann ausgenutzt haben, ja. Diese Informationshoheit gegenüber der Masse der Menschen. Ja? Aber es gab einfach niemals die Chance, dass alle Menschen gleichsam in der Universalität an Wissen und Erkenntnis partizipieren. Baha'u'llah betont, das ist der Tag, an dem das möglich ist. Das ist in sich was herausragend Großes. Wir dürfen ja nicht vergessen, heute haben wir Wikipedia und all diese Geschichten und letzte Woche hat ja noch Udo netterweise noch die künstliche Intelligenz genannt und so weiter und so fort. Aber ich meine, lassen wir das alles mal außer Acht. In der Zeit, als Baha'u'llah das offenbart, ist die Menschheit nicht so weit offensichtlich, das ist überhaupt nur vorzustellen, ja? Ich meine, ich rede oft mit meinem Vater, der sagt auch, früher, als wir nach Deutschland kommen, sind wir uns nie vorstellen können, dass eines Tages so etwas wie Internet kommen wird. Und dann kam es und dann waren wir alle überfordert und so, ja? Also wie soll man das nutzen? Was für Türen macht das für uns auf? Und irgendwann, wenn man in dieser Generation groß geworden ist, kann man sich das gar nicht vorstellen, dass Leuten das einfach fremd war. Aber jetzt nochmal, in der Zeit Baha'u'llah spricht er jetzt für die Menschheit dafür, dass das Zeitalter von universaler Partizipation an Wissen eröffnet wird. Konnte sich keiner vorstellen, dass es irgendwann Internet gibt und durch Internet Wikipedia zugänglich wird. Und dann eben das uns dann zu zig anderen, durch Quellenarbeit, zu zig anderen Artikeln und so weiter führen kann. Ich meine halt, das konnte man sich nie vorstellen. Vor allem in einer Zeit, wo nicht mal Bücher für alle zugänglich waren, wo nicht mal alle wirklich die Möglichkeit hatten, auch sich die notwendige Bildung anzueignen, um überhaupt diese Bücher auch auf einem Niveau lesen zu können. Das ist unfassbar. Aber Baha'u'llah spricht ja also davon, dass dieses Zeitalter gekommen ist, ja. Und zum einen also, dass diese universale Partizipation an Erkenntnis, das ist ein Zeichen für die Reife der Menschheit, das ist Reifezeitalter. Früher war das nicht so, ja. Aber jetzt der Punkt, der sehr spannend ist, zugleich ist das ja auch der Tag von der Enthüllung der Geheimnisse. Das ist ja auch von Baha'u'llah beschrieben worden als Yomul Kashf, der Tag der Enthüllung. Weil das der Tag ist, an dem auch die ganzen Sinnbilder der früheren Heiligen Schriften und andere Konzepte der Metaphysik, die durch Sinnbilder beschrieben worden waren, nun ja auch erklärt sind. Und indem er auch sagt, dass er natürlich zwar ein Mindestmaß an Erklärung gegeben hat, aber dem menschlichen Vermögen auch zuschreibt, dass er auch diese Geheimnisse von früher nunmehr deuten kann. Die Geheimnisse, die früher die Menschen nicht deuten konnten in ihren heiligen Schriften. Das, was der Koran sagt, was am jüngsten Tag es entsiegelt wird. Wenn die Bibel sagt, das Buch hat sieben Siegel und nur am jüngsten Tag, am verheißenen Tag, werden diese Siegel aufgeschlossen und so. Das ist der Tag, an dem nun diese Geheimnisse uns zuteil werden. Was bedeutet das? Das steht in genau gleicher Sinnbedeutung mit der ersten Ausführung von mir zum Reifezeitalter. Wir alle brauchen keinen Mediator mehr zwischen der Erkenntnis der göttlichen Wahrheiten und der Menschheit. Wir selber haben die Pflicht, daran zu partizipieren. Das ist eine Pflicht, und ein Vorrecht. Es ist ein Geschenk. Baha'u'llah spricht ja eine Einladung an die Menschheit aus und betont, das ist der Tag, an dem wir alle an dieser Erkenntnis Anteil nehmen können. Um das nochmal ganz weit zurück in die Vergangenheit zu führen, in die Geschichte von der Tora, da war es ja so, dass Adam und Eva vom Baum des Wissens gegessen haben und dementsprechend vom Paradies verbannt worden sind. Ja? Später wurde das von Abdu'l-Bahá so gedeutet, an einer anderen Stelle, dass eben dass der Baum der Erkenntnis die Offenbarung eben gewesen ist, eine Offenbarung an Wahrheit gewesen ist, die den früheren Zeitaltern zu viel gewesen wäre. Und der Baum des Lebens ist die Sendung Baha'u'llahs, an dem sozusagen die Menschheit nicht hätte Anteil nehmen können. Und nun betont Baha'u'llah, dass dieser Tag nun erschienen ist. Die Menschheit ist ja wieder vorgeladen in den Garten Eden, in das Garten Rezwan, also in das Paradies der Gegenwart Baha'u'llahs. Darüber haben wir schon gesprochen. Das ganze Ereignis im Garten Rezwan legt dafür Zeugnis ab, dass die Pforten der Vereinigung der Menschheit mit Gott wieder erschlossen sind. Die ganze Geschichte durch die Erbsünde beschrieben worden war von der Ferne zwischen Gott und Geschöpf, ist aufgehoben mit dem Erscheinen Baha'u'llahs. Und wir alle nehmen Anteil an was? Wir sind jetzt eingeladen, zurück in den Garten zu kommen und nehmen Anteil an den Gnadengaben der Erkenntnis und an den Gnadengaben vom Baum des Lebens. Ja? Interessant ist, dass Erkenntnis immer mit Leben gleichgesetzt wird oder irgendwie in einer Gleichung, in einer religiösen Gleichung, in mystischen Gleichung gestellt wird. In der Bibel Baum der Erkenntnis und dann dürfen die nicht vom Baum des Lebens essen und deswegen tschüss mit denen. Aber dann zum Beispiel in verborgene Worte Nummer 13 heißt es ja, aus dem Wesen des Wissens gab ich dir Leben. Warum suchst du anderes außer mir? Verstehst du? Das heißt also auch da ist also die Erkenntnis gleichbedeutend oder in Zusammenhang stehend mit Leben. Und das wahre Leben ist das Leben des Bewusstseins. Das körperliche Leben teilen wir mit Tier und Pflanze gemein. Das, was uns anders sein lässt als Lebensform, als das andere, ist die Fähigkeit, im Bewusstsein an Wahrheit Anteil zu nehmen. Das Bewusstsein ist das entscheidende Mensch und das ist auch nichts anderes als das, was Baha'u'llah als die Seele beschreibt. Habe ich oft schon gesagt, ja. Die Bewusstseinsentfaltung ist die ewige Mission von Religion. Die Entfaltung von Bewusstsein. Und dementsprechend ist also auch nur das Leben in Erkenntnis das wahre Leben. Erkenntnis ist also Leben in diesem Sinne. Von dem beraubt zu sein, bedeutet am Leben, dem Anteil von Leben beraubt zu sein, wie es der Stufe des Menschen entsprechend wäre, ja. Und das ist der ganze Unterschied auch zwischen Tier, Pflanze und Mensch. Wenn wir so jetzt ganz vereinfacht, aber doch mit einer sehr, sehr, sehr verschärften, tiefen Würze betonen wollen, ja. So, das heißt also im Endeffekt, darum geht es also. Ja, und hier betont Baha'u'llah, Erkenntnis und Wissen ist die Pflicht des Menschen, diese sich anzueignen. Also ich meine, dass wir Vertiefungen machen, kommt auch nicht von irgendwo her. Im Endeffekt ist es schon so auch ein Auftrag von uns als Baha'i, irgendwie Räume und Möglichkeiten, Plattformen, Kanäle und Umstände zu schaffen, in denen wir irgendwie befähigt werden können, uns selbst befähigen können, uns Wissen anzueignen. Und dann, jetzt sehr spannend, betont ja Baha'u'llah, die Geheimnisse der Erde sind offen vor den Augen der Menschen. Und wir haben jetzt zwei Ebenen gesagt, dass die Siegel der früheren Heiligen Schriften erschlossen sind. Es keinen Mediator mehr braucht zwischen Gott und Mensch, also geistiger Wahrheit und Mensch. Dass es sozusagen nunmehr, dass wir alle an Wissen Anteil nehmen können. Jeder kann ein Aristoteles dieser Zeit sein, wenn es damals nur einen gab. Wenn es nur einen Menschen wie Goethe gab, kann jeder dieser sein. Ihr versteht schon, was ich meine. Vielleicht auch nicht unbedingt auf demselben Level und Niveau, aber dass wir an dieser Qualität, an dieser Strebsamkeit, an dem, was sie ausgemacht hat, partizipieren können, ja.
Die AfD aber
Und
auch.
das waren zwei Ebenen und jetzt kommt noch eine dritte Ebene hinzu. Baha'u'llah betont ja, diese Wirklichkeit spiegelt sich eben auf vielfältige Weise wider, sowohl in erster Linie durch Baha'u'llahs Offenbarung all das Verborgene in den früheren heiligen Büchern erläutert und dargelegt. Zum anderen ist Wissen nicht zuletzt aufgrund des technischen Fortschritts auf eine Art und Weise akkumuliert worden und jedem Akteur in der Gesellschaft auch zugänglich gemacht, wie es in keinem früheren Zeitalter vorstellbar gewesen wäre. Das haben wir schon jetzt betont. Dadurch wurde dem früheren tradierten elitären Kreis einiger weniger Gelehrter das Monopol an Wissen und Erkenntnis genommen und der breiten Gesellschaft zugänglich gemacht. Aber ein weiterer Aspekt, der für das Zeitalter der Enthüllung der Geheimnisse der Welt zeugt, ist in der schier unbegrenzten Möglichkeit zur Informationsbeschaffung zu sehen. In den verborgenen Worten sagt seine Heiligkeit Baha'u'llah das voraus mit den Worten: O ihr Kinder des Wahns, wisset wahrlich, mit dem Anbruch dieses leuchtenden Morgens am Horizont der ewigen Heiligkeit werden die teuflischen Heimlichkeiten und Taten begangen im Dunkel der Nacht vor den Völkern dieser Welt aufgedeckt und offenbar. Also diese ganzen, wir wollen jetzt keine Namen nennen und so, um das jetzt nicht unschicklich zu machen, aber diese ganzen Sachen mit den Files und Dokumenten und dieses und Whistleblowern und so weiter, dass es da kein Entkommen mehr gibt für egal wer ist, dass irgendwie das früher oder später rauskommt, das hat Bahá'u'lláh hier gesagt. Das hat Bahá'u'lláh in Tahrirsaat gesagt und in verborgenen Worten, wir haben es gerade gelesen, ja. Also ihr wisst schon ungefähr, was ich meine und so, und es werden noch viele andere Sachen noch rauskommen in Zukunft, aber ich meine, der Punkt ist, der Informationsfluss, der Informationsbeschaffungsprozess ist jetzt ein endloser Strom. Der lässt sich nicht mehr stoppen. Und das sagte Bahá'u'lláh voraus mit den Worten, dass das der Tag ist, an dem die Geheimnisse der Erde offen vor den Augen der Menschen enthüllt werden. Das ist der Tag, ja. Und anders als in der Vergangenheit muss man sich so also in diesem Zeitalter der Enthüllung nicht mehr auch auf den Ablauf von Jahrzehnten und Jahrhunderten verlassen, ehe die Taten und Geschicke von Regenten oder Einflussträgern durch sorgfältige Quellenarbeit von einem Historiker 100 Jahre später, gesponsert von der Universität so und so, dann irgendwie mal vielleicht in ein Geschichtsbuch kommen, sondern wir bekommen das ja noch als Zeitgenossen mit, was alles passiert. Auf Präsidentschaftsebene, im Kabinett und so weiter und so fort, hier und dort. Also das ist ja eine ganz andere Qualität von Informationsbeschaffung, als es jemals möglich gewesen ist. Wo Leute jetzt sagen, ja übrigens, ich glaube im 14. Jahrhundert oder so hatte jemand so und so gemacht. Also das ist ja eine ganz andere Ebene. Wir sind Zeitgenossen, die das jetzt noch miterleben, wie es enthüllt wird, ja. Und ja, sondern also durch diese medialen Optionen fast unmittelbar mit dem Sachverhalten, die das Wohl des Kollektivs und eben die persönliche Meinungsbildung betreffen, lassen wir uns auch sehr rasch jetzt in diesem Zeitalter vertraut machen. Und im Lichte jener Zeit hebt seine Heiligkeit Bahá'u'lláh eigens die Etablierung und Weiterentwicklung des Nachrichtenbeschaffungssystems in Form des raschen Zeitungsdruckes hervor. Ja, damals gab es natürlich keine Social Media und so offensichtlich. Bahá'u'lláh spricht also von den Zeitungen und stellt die vor eine große Verantwortung. Vor dem, also ich schreibe Ihnen das zu, was heutzutage dann die ganzen medialen Plattformen jetzt tun, ohne dass sie das jetzt auch vielleicht mit besten Absichten tun würden. Aber diese Funktionalität, die Bahá'u'lláh ja sagt, muss, die Funktionalität von Informationsbeschaffung, die muss, weil es der Tag der Enthüllung ist, die muss sich irgendwie manifestieren. Jetzt spricht er von Zeitungen und meint damit schon vorweggenommen all das, wo wir uns bewegen und Meinung machen können, Meinung teilen können und natürlich auch kritisch dann noch Meinungen hinterfragen müssen, aber wo wir im Endeffekt unter dem Nenner genommen die Möglichkeit haben, auch an Informationsdiskurs Anteil zu nehmen. Ja? Das nimmt alles Bahá'u'lláh hier vorweg. Das ist unfassbar. Auch dieser Absatz, als ob der also für heute geschrieben worden wäre, also mit einer großen Verantwortung. Und die Zeitungen bezeichnet Bahá'u'lláh dabei als erstaunliche, machtvolle Erscheinung. Nochmal, begrenzt es nicht nur auf Medium Zeitung, sondern um das Prinzip Zeitung, ja, das Konzept dahinter. Er nennt es eine machtvolle Erscheinung, sowie als Spiegel der Welt, welche die Taten und Bestrebungen der verschiedenen Völker und Geschlechter wiedergeben und weit be bekannt machen. Dadurch, dass er eben also die Zeitungen als Spiegel mit Augen, Mund und Ohren umschreibt, verleiht er ihnen in dieser Hinsicht einen aktiven wie einen passiven Part. Jede Menschen auf Social Media gibt Bahá'u'lláh einen aktiven und einen passiven Part, ja? So sind sie einerseits Spiegel mit Augen und Ohren, weil sie nur das aufnehmen, berichten und preisgeben, was die Menschen interessiert, während sie andererseits zugleich als Spiegel ausgestattet mit dem Munde eben vorgeben, in gewissem Sinne sogar determinieren, was das Denken der Menschen in der breiten Gesellschaft in momentanen Ausschnitten beschäftigen wird. Ja, das ist also die Verantwortung. Das ist dieses, was moralisch in der moralischen Dualität zu betrachten ist. Weil Abdu'l-Bahá sagte zum Beispiel einmal sehr tief betrübt, dass dem Sterben zahlreicher Menschen bei einer Schlacht kaum Aufmerksamkeit geschenkt wurde, während ein Unglück, verunglückter der Zug zum Gegenstand breiter Berichterstattung wurde. Ja, kennt ihr diese Stelle aus Ansprachen in Paris? Da sagt Abdu'l-Bahá Folgendes, ich lese mal vor. Soeben wurde mir gesagt, dass sich hier im Land ein furchtbares Unglück zugetragen hat. Ein Zug ist in den Fluss gestürzt und mindestens 20 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Dies wird heute Gegenstand einer langen Debatte im französischen Parlament sein und der Direktor der Staatsbahn wird aufgefordert werden zu sprechen. Man wird ihn in ein Kreuzverhör über den Zustand der Schienen und die Ursache des Unglücks nehmen. Und es wird eine erregte Erörterung geben. Ich bin erstaunt und überrascht zu sehen, welche Aufmerksamkeit und Aufregung der Tod von 20 Menschen im ganzen Land wachruft. Während man der Tatsache, dass Tausende von Italienern, Türken und Arabern in Tripolis getötet wurden, kalt und gleichgültig gegenübersteht. Das Entsetzliche dieses Massengemetzels hat die Regierung keineswegs beunruhigt. Und doch sind auch diese unglückseligen Menschen menschliche Wesen wie wir. Also was betont Abdu'l-Bahá? Es ist eine Verantwortung, vor der man sich medial nicht drücken kann. Du kannst nicht nur über die Dinge schreiben, die bestimmten Vorteilen oder so zum Beispiel Lobbyangelegenheiten entsprechen und dann halt eben damit Meinung machen wollen, aber Dinge, die dann halt wesentlich ethisch wichtig sind, dann außer Acht lassen. Und deswegen betont Abdu'l-Bahá, dass es eben diese Pflicht gibt für die Zeitungen. Bahá'u'lláh sagt, sie sind Spiegel mit Augen, Mund und Ohren, weil sie einen aktiven und passiven Part haben. Ich habe eben gerade gesagt, warum? Weil sie in einerseits nur das aufnehmen, berichten und preisgeben, was die Menschen bewegt. Und zum anderen aber geben sie vor und determinieren auch, was das Denken und Gesprächsthema sein soll. Ja? Und dementsprechend geht das mit einer riesigen Verantwortung einher. Und deswegen schreibt Bahá'u'lláh auch diese ethischen Grundsätze hier nieder zu der medialen Nutzung, die er hier eben darlegt. Ich will an dieser Stelle nur sagen, wusstet ihr, dass es ein Tablett von Bahá'u'lláh gibt, das an die Times gerichtet ist von Bahá'u'lláh? Das sogenannte Lohe Times, wirklich, ja. Das ist ein Tablett, wo es um auch Berichterstattung geht, um den ganzen Institutskörper, Zeitung, mediale Plattform und welche Verantwortung ihnen innekommt und was für eine Stufe jemand haben kann, der eben diese gewissenhafte Berichterstattung macht, ja. Ich meine heute, diese ganze Geschichte von einerseits, sagen wir mal jetzt von dieser ganzen Geschichte, sagen wir nur ein Beispiel aus der nahen Zeit, ohne uns jetzt zu sehr in Politik hier einmischen zu wollen, aber diese ganze Geschichte jetzt zum Beispiel hier mit Iran und so weiter, ja, das ist schon ein sehr, sehr, sehr deutlicher Fall, also diese ganze Geschichte mit dem exilierten Sohn des Königs und wie stehen die Menschen hier dazu, dagegen und wie ist das im Iran, wie ist die Situation im Iran und so weiter. Das ist klar und das erfordert natürlich eine eigene Vertiefung nochmal bei Interesse, aber es ist schon klar, dass das natürlich schon opportun nach Interesse von bestimmten Lagern so auf eine bestimmte Art wiedergegeben wird, ja. Und das ist zum Beispiel also jetzt eines von vielen Beispielen, die wir natürlich alle kennen, wo halt eben Berichterstattung dann auch zu bestimmten Zwecken dann auch instrumentalisiert wird, ja. Ich meine, so war das noch nicht anders. Ich meine, jetzt spreche ich nur noch über Beispiele aus Iran, aber genauso betrifft es ja auch andere Nationen in der Welt und so weiter. In Nigeria gab es ja auch so zum Beispiel einen naheliegenden Genozidversuch oder so, der völlig außer Acht gelassen wurde, vielleicht nur irgendwo so im Ticker mal erwähnt wurde. Aber so zum Beispiel dann halt bestimmte andere Geschichten wie diese Charlie Hebdo oder so hat natürlich dann in ganz Europa alle Medien bewegt und sowas. Ja. Alles, jede Geschichte erfordert, hat ja seinen Platz in der medialen Berichterstattung. Aber wie Abdu'l-Bahá geht, geht es hier um die Maße. Und ich meine, und das sage ich jetzt selber als Michael Jackson-Fan oder so, aber wir erinnern uns zum Beispiel damals, als diese grüne Bewegung im Iran war, hat jeden Tag haben die Medien davon berichtet, bis Michael Jackson starb und plötzlich kein Wort mehr davon zu hören war, was im Iran passiert oder so. Und das war damals für mich schon zum Beispiel ein gravierendes Beispiel, ein krasses Beispiel dafür, dass Berichterstattung nicht unbedingt gewissenhaft ist. Und das meinte hier, glaube ich, auch Bahá'u'lláh tatsächlich, oder das, was Abdu'l-Bahá dann hier beschreibt, ja. Und ja, aber ich meine, wie gesagt, das soll jetzt nicht nur auf diese Beispiele reduziert werden. Wir haben da mit Sicherheit alle schon selber empirische Erfahrungen gemacht, von dem, wie wir uns dann eben medial mit Nachrichten und so auseinandergesetzt haben. Ja, so liegt den Zeitungen bzw. in den Medien der Nachrichtenbeschaffung in der Tat eine überaus mächtige Wirkkraft inne, weshalb seine Heiligkeit Bahá'u'lláh dann im Folgenden auf die ethischen Grundbedingungen und Voraussetzungen eingeht, die das Wesen der Verfasser solcher Zeitungen beseelen müssen. Er sagt, den Verfassern dieser Zeitungen obliegt es jedoch, sich von den Einflüsterungen übler Begierden und Leidenschaften zu reinigen und sich mit dem Gewand der Gerechtigkeit und der Unparteilichkeit anzutun. Sie sollten die Umstände möglichst gründlich untersuchen, die Tatsachen feststellen und sie dann schriftlich niederlegen. So dürfen den Verfassern nicht die Schlagzeile entscheidend sein, die sie unter Umständen sogar ohne autorisierte Quelle vermarkten könnten, sondern allein die schon im vorherigen Taras genannte Wahrheitstreue ist wesentlich wichtig, die sich durch Gerechtigkeit, Unparteilichkeit und Fairness ausdrücken muss. Ja? In diesem Licht offenbart seine Heiligkeit Bahá'u'lláh, ehrliche Rede und Wahrhaftigkeit gelten ihres hohen Ranges wegen für eine Sonne am Himmelszelt des Wissens. Und als Beispiel für missglückte und destruktive Zeitungsarbeit nennt dann Bahá'u'lláh aus erster Hand die über ihn und seine Sache veröffentlichte Mitteilung, die allesamt während der Frühzeit des Glaubens darauf aus war, diese veröffentlichten Mitteilungen daraus aus waren, dem Glauben Gottes zu schaden. Das Bahá'u'lláh beschreibt ja, dass sie sagten, wir seien geflohen, wir hätten das oder jenes gemacht und es entbehrte alles der Wahrheit. Er nennt sein eigenes Beispiel. Und ich meine, was kann noch reiner sein als der Lebenswandel der Manifestation, der auch negativ medial dargestellt wurde? Das muss man sich aber vorstellen, ja? Wir wundern uns, warum nicht alles im Fairness hier und da in den Zeitungen steht. Manifestation Gottes wurde verunglimpft von den Zeitungen, ja? Also worüber reden wir hier, ja? Das heißt, Dabei widerlegt er dann in diesem Zusammenhang meisterhaft und in aller Deutlichkeit, wie später auch im Brief an den Sohn des Wolfes, die Vorwürfe, die seine Person angeführt wurden, wobei er sich an jener Stelle auf das Gerücht bezieht, er sei aus dem Iran geflohen, um in Bagdad, im Herrschaftsgebiet des Osmanischen Reiches, Zuflucht zu finden. In aller Klarheit verweist er auf die historischen Tatsachen, die ihn als Verbannten aus Persien trieben, und darüber hinaus auf die während seiner gesamten Amtszeit von ihm offenbarten Verse, welche derart mächtig, gebieterisch und herausfordernd sind, dass sie von niemandem verfasst sein können, der sein Leben dort in Angst verbringt in diesen Regionen. Ja? Er sagt also ganz klar, die Verse, die herausfordernde Wucht seiner Worte gegen die Gebieter und Herrscher der Welt. Und sagt, welcher Mensch, der im Exil Angst um sein Leben hat, würde solche Worte sprechen? Ja, er sagt natürlich, auf dieser Ebene hat Angst keine Zuflucht, existiert so etwas nicht. Ja? Mit dem Leben in unserer Hand, sagt er ja, versuchen wir die Menschheit eben zu dem zu führen, was ihnen wahre Freiheit bringt. Ja, so viel dazu. Wir sind jetzt auch kurz vor 9 Uhr. Ansonsten alles Weitere machen wir bei der nächsten Session. Die wird dann auch wahrscheinlich die letzte Session zu Tahrirsaat sein. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, geschätzte Freunde. Heute fand ich sehr spannend persönlich. Ich hoffe, es war auch spannend für euch. Wenn es noch Gedanken gibt, dann bitte an dieser Stelle teilen. Ansonsten vielen Dank euch für eure Liebe und Aufmerksamkeit. Ja.
Vielen Dank an alle.
Danke schön.
Danke.
Danke schön. Aber es war kein Platz, um zu denken, welches Tablett vielleicht noch sinnvoll wäre zu behandeln.
Ja, danke, dass du aber nochmal aufgegriffen hast. Aber man kann nochmal bei anderer Gelegenheit auf WhatsApp schreiben. Ja.
Aber
Dankeschön.
da gibt es schon
Ja.
was. Oh ja.